Philipp Locher, unsere traditionelle Sendung zum 1. August. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, die letzten Jahre, um die Jahreszeit, ist ein bisschen eine andere Weltlage, oder?
Ja, gut. Als ich ein junger Politiker war, hat man einen erfahrenen Politiker gesagt.
Wer war das?
Ja, ich war ein Bauer, ein Vollweidretter geheissen, aus dem Unterland. Das war schon alt und ich sagte, los. Wenn bei einer Rede, die du haben, nicht recht weisst, wie du anfangen kannst du immer den gleichen Satz nehmen, die Welt ändert sich. Da liest nie falsch, sie ändern sich auch immer. Und die Leute sind alle einverstanden mit dir. Also hast du schon mal die Zustimmung. Aber es ist ja mit Leuten auch nichts ausgesagt, oder? Und jetzt ist eine andere Weltlage. Ja, es ist eine andere Weltlage. Es ist jedes Jahr wieder eine andere Weltlage. Und jetzt muss man schauen, wie ist denn die Weltlage? Also, gehen wir mal zurück in der Zeit. Noch nicht so weit zurück, bis nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Also, das sind jetzt 70 Jahre her, oder? 75 Jahre her. Nach dem Krieg war eine Macht, die führende Weltmacht, Amerika. Und die tonangebend. Obwohl die Russen ja auch eine Siegermacht waren, haben die Russen keine Bedeutung gehabt, weil sie natürlich kommunistisch waren und wirtschaftlich nie gewachsen sind in den USA. Und China auch. Weit hinten sind auch nicht bei den, sind auch bei den Siegern gewesen. Darum sind sie im Sicherheitsrat das Vetorecht. Das sind die Siegermächte. Und die Amerika hat die Welt dominiert. Und dann haben sich andere entwickelt. Das hat man schon gesehen, schon in den 80er Jahren, 90er Jahren. Wer stößt denn da hinten dran? Die grossen Staaten mit vielen Einwohnern, Indien, China. Und Russland hat sich auch vom Kommunismus befreit, von der Sowjetunion, das ist auseinandergeht, das Reich. Also, man hat gemerkt, da gibt es andere Staaten, die für sich den ersten Rang reklamieren.
Das ist doch nichts Neues in der Welt. Europa hat nie eine Rolle gespielt, oder?
Ja. Hat Zeiten gegeben, wie die Geschichte zurückgeht, sind die dominierende Macht England gewesen, oder? Dann hat Frankreich
wollen sein. Ja, das war das Römische Reich. Ja, ja, ja. Ja. Aber ist auch ein bisschen weiter zurück.
In Europa hat 100 Jahre lang der Streit zwischen also der Streit, der Kampf gewesen zwischen Frankreich und Deutschland. Wer ist da unangebend? Oder? Deutsch-Französische Krieg 1871, nachher der Weltkrieg der erste, furchtbar, 1914-18 und dann der Zweite Weltkrieg. Also die Welt ändert sich insofern nicht, als immer wieder ein Kampf zwischen der Stellung, namentlich von den grossen Staaten, auf der Welt ein Thema ist. Und jetzt ist es, insofern hat sich geändert, also es ist ein Rivalisieren. Amerika ist sich seiner Sache nicht mehr so sicher. Sie sind wirtschaftlich immer noch führend. Da geht es klar. Also ich rede jetzt gegenüber China und gegenüber Russland. Europa ist ja noch ein Konglomerat von Staaten.
Sehr heterogen.
Und die EU ist ja keine Machtkonstruktion. Und die rivalisiert auch nicht um Macht. Schlussendlich ist es dann immer eine Frage von der Armee, oder? Amerika hat die grosse Armee, da ist sie ganz stark. China hat die grosse Armee und Russland auch. Also die, am Schluss konzentriert sich so dann auf das letzte Machtmittel. Und Europa ist in der NATO. Das müssen wir klar sein. NATO ist Amerika. Also die führende Kraft militärisch sind nicht die europäischen Staaten, sondern Amerika. Die europäischen Staaten haben sogar verteidigungsmässig praktisch nichts mehr gemacht. England ist noch ein bisschen eine Ausnahme, aber die anderen sind. Und USA befehlt auch wieder NATO. Und jetzt haben wir die Situation, das hat der Trump in Amerika natürlich gemerkt, China ist eine Gefahr für Amerika in der Dominanz. Wo liegt sie? Sie sind wirtschaftlich enorm gewachsen. Führerkot, tüchtig, haben angefangen, den Westen überschwemmen mit ihrer Ware. Und der West hat sich in die Abhängigkeit begeben von China, weil sie haben gesagt, ja, die sind ja viel billiger und leistungsfähiger und die liefern und so weiter. Und das hat der Trump gemerkt und hat gesagt, jetzt ist fertig. Und hat angefangen, die drangsalieren und zu sagen, gibt einen Importstopp für das und dieses. Und das ist eine reine Konkurrenzsituation. Und in Europa ist genau das Gleiche. Und jetzt ist China vor allem auf dem Vormarsch.
Eben, das ist ja interessant. Ihre Tochter hat ja gesagt, an der Pressekonferenz vor zwei Wochen, eben, chinesische Autos sind fast ja, besser als deutsche Autos.
Ich habe das auch gelesen, mit Interesse. Ja, besser. Sie hat nicht gesagt, sie sind besser, aber sie sagen den Innovationsgeist.
Was heisst das konkret jetzt?
Also, die gehen voran und sagen, jetzt machen wir Elektromobil. Jetzt
gut, dann hat Amerika auch gemacht mit dem Tesla
ja,
und allem.
Auch, ja, aber jetzt machen wir bessere Autos. Mit die grossen Innovationen im Autobereich sind von Deutschland gekommen bis jetzt. Die sind.
Ja, die haben das Auto erfunden eigentlich.
Ja, die sind ganz. Die hemmen sie ganz stark. Hingegen, die Chinesen gehen voran. Die wollen Neuentwicklungen machen. Die wollen bessere Sachen machen.
Aber das ist ja interessant. Bis jetzt haben wir immer gesagt, die Chinesen kopieren nur.
Ja, gut. Haben sie vielleicht am Anfang ja auch gemacht.
Das ist vorbei, oder?
Ja, die haben da gut können kopieren, weil die europäischen und amerikanischen Firmen, Autofirmen, die sind da über. Auf Ding. Auf China. Und haben dort die Autoindustrie aufgebaut. Und mit der Zeit ist halt dann das an China übergegangen, wie das so ist.
Haben Sie mit dem das Problem nie gehabt? Sie haben sehr viel gemacht mit China.
Ja, wir haben aber China vor allem Fabriken gebaut zur Produktion von den Produkten, die wir hatten, aber zu denen wollen wir aussteigen. Das ist die Synthesefaser. Ich habe gesehen, früher, schon Ende 70er Jahre, wir können in Europa nicht Fasern produzieren, wenn alle Kunden, die Kleider machen, im Extremen, Massenindustrie geht in den Osten. Da war China noch nicht offen. Aber Taiwan, Philippinen, Südkorea und so weiter, die sind Textilländer gewesen, die ganzen, die kennen wir ja. Nachher ist China aufgegangen, made in China, oder? Und diese Produkte können wir nicht mehr machen da oben. Überhaupt die Europäer nicht mehr machen. Die sind auch praktisch verschwunden. Und die haben mir dann gesagt, aber die Chinesen brauchen das, um ihre Hemden zu machen. Aber wir wollen ja das nicht mehr machen. Also bauen wir doch diese Fabrik. Und das haben wir gemacht. Das hat mir uns Geld gegeben, um neue Produkte zu machen, die wir jetzt machen können. Eben zum Beispiel beanspruchte Kunststoff, also Kunststoffteil, wir machen aber nicht Teil, sondern nur das Produkt für die Autoindustrie, für die Optik, für die Maschinenindustrie und so weiter. Und das macht heute auch ebenso, und ich habe es auch mit Interesse gelesen. Also China ist jetzt Nummer 1 in der Autoindustrie, hat Amerika und Japan überholt. Das ist unglaublich. Aber das ist ja dann, wenn ein Land von null, also die sind ja am Boden gewesen, wegen der kommunistischen Wirtschaft. Die haben dann Anfang der 80er Jahre sich aufgetan in ein freiheitliches Wirtschaftssystem. Nicht gesellschaftlich, sondern wirtschaftlich haben sie aufgetan. Und dann holen die schnell auf. Weil, und die Chinesen sind tüchtig. He? Und man sieht, die sind nicht, die sind fleissig, sind ein bisschen wie die Schweizer, sind ein bisschen fleissig, sind sparsam, auch wie die Schweizer. Und sie sind innovativ. Die sind immer innovativ gewesen, schon in der Geschichte. Das heisst, sie sind für Erfindungen da, die wollen etwas ausprobieren, machen und so weiter. Und ich glaube, dass China die Weltmacht Nummer 1 wird. Und jetzt steht Amerika vor dem Problem. Und jetzt ich.
Wie ist das messbar?
Ja, also es ist natürlich messbar im sogenannten Bruttosozialprodukt. Was produzieren die? Wie viel produzieren die? Wie viel geht es denn besser? Aber China ist im Moment wirtschaftlich auch gelähmt, weil sie die Covid-Situation ganz massiv bekämpft haben und die Wirtschaft praktisch stillgelegt haben. Bis sie da rauskommen und die Chinesen haben ein bisschen Mühe, jetzt zu kaufen, weil sie der Sache nicht trauen. Sie legen das Bell jetzt auch lieber auf die Seite und sagen, wir wissen ja nicht, was durchgeht. Also die ganze Weltwirtschaft ist jetzt gelähmt, oder? Aber da sind, wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, das ist die Zeitenwende, das ist dummes Zeug, da hat sich nichts, das ist der normale Zeitlauf, das immer wieder ändert.
Spielt denn der Ukraine-Krieg, wenn man das Thema auch noch behandelt, spielt die auch noch eine Rolle in dem historischen Kontext? Ja, oder ist das einfach ein Lokalkonflikt schlussendlich?
Ja, also es ist natürlich ein Konflikt zwischen Russland und Amerika, da gibt es nichts zu wollen. Die Russen sagen, die Amerikaner sind in dieser Ukraine so nah an unsere Grenzen angekommen, jetzt ist fertig. Das lassen wir nicht mehr zu. Darum Krimeroberung und jetzt da der Korridor, den sie jetzt erobert haben. Ob sie die ganze Ukraine, ich glaube, das war alles Ziel gewesen, will oder nicht, das weiß man nicht so sicher. Aber der spielt eine Rolle. Aber der ist nicht. Es wird eine grosse Bedeutung beigemessen auf die Weltwirtschaft, als dass es ist. Aber das haben wir ja behandelt in der letzten Sendung. Die Wirtschaft geht weltweit schlechter und jetzt müssen wir wieder mit mageren Jahren durchgehen. Und die Frage ist dann, was macht ein kleiner Staat wie die Schweiz? Wir müssen ja auf die Schweiz
schauen. Jetzt kommen wir auf den 1. August zu, ja, auf Ihre Rede. Ja,
auf meine Rede.
Haben Sie sie schon geschrieben, oder?
Ja. Ja. Ich gebe eine ab, weil ja eine Rede, die ein bisschen grösser Natur ist als nur so Schwind im Dorf, was normal ist. Die schweizerischen Bundesbrüder werden ja von unten organisiert, ja. Nicht von oben. Das war immer der Wunsch vom Bundesrat, wir machen eine zentrale Vier, so wie der Canton Juillet und Zeug und Sachen. Wir können zum Glück verhindern. Aber in den meisten Gemeinden sind das Vereine, die es machen. Nicht einmal der Gemeinderat, sondern der Verein, den abwechselnd, der Domverein, der Seb und so weiter. Die Schweiz ist eben von unten entstanden, ist schön. Und ich halte damals eine Rede am 31.
Also am Tag vorher, ja.
Jawohl, ja. Am Nachmittag, also am späteren Vormittag, oder? Weil da kommen die Leute aus der ganzen Schweiz und dann ist es abends einfach ein bisschen schwierig, dann wegen dem Heimgehen und so weiter. Und organisieren tut es jetzt hier Pro Schweiz. Also das ist eine Nachfolgeorganisation von der Rounds und alle von diesen EU-Gegner-Bewegungen, die wir zusammengelegt haben. Und ich bin da nicht mehr dabei im Vorstand und so, aber sie haben mich gefragt, ob ich die Rede würde halten.
Wo halten Sie die?
Die wird in Matten, bei Interlaken, dort, wo das Telltheater aufgeführt wird. Die haben ja eine traditionelle Tellbühne mit fertig gemachten Häusern, also im Staufacher sind sie aus.
Und dort stehen sie auf der Bühne,
und so
oder?
Weiter, ja. Ich weiß noch nicht genau, aber ich stehe sicher auf einer Bühne. Und die Rede wird auch begleitet durch eine halbstündige Aufführung vom Telltheater. Mhm. Und meine Rede heisst auch Mut zum Mythos. Der Tell ist ein Mythos. Der Rötli Schwur ist auch ein Mythos.
Also Sie sagen, das hat es nicht gegeben?
Nein, das sagt man nicht. Der Mythos ist nicht etwas, was es nicht gegeben hat. Der Mythos ist eine Geschichte. In der Regel geht sie sehr weit zurück ins Altertum und wird überliefert durch die Erzählung. Man erzählt sich die immer weiter, oder in der Regel kann man nicht beweisen, ob sie sie gegeben hat oder nicht gegeben hat. Aber sie wird so erzählt. Und die ist ja 1291 ist es gewesen. Da haben wir noch den Vorteil, man hat noch ein schriftliches Stück, wo aufgeschrieben ist, das ist natürlich klar gewesen, das ist ein wichtiges Jahr. Der Freiheitsbrief, der Grundlage ist für unsere auch heutige Verfassung und heutige Dinge, der ist deponiert im Bundesbriefarchiv. Und da die linken Politiker und die linken halblinken Politiker, hat auch bürgerliche.
Politikerinnen und Politiker, muss man sagen, heute. Ja. Auch die weibliche Form.
Ja, gut, bei mir ist die Form, die Bundesverfassung, die sagt auch, alle Schweizer sind, das meinen sie auch, Frauen. Das ist ein Sammelname. Das ist kompliziert, immer sagen die auch noch. Und jetzt muss man ja noch drittes Geschlecht auch noch sagen, man kommt da nicht mehr draus. Aber das ist ein Sammelname. Und dort mal sind es also Männer gewesen, nur Männer, die vom Rüttli zusammengekommen sind. Oder?
Ja,
die haben den Brief nicht geschrieben, sie haben ihn nicht können lesen und schreiben. Sie mussten noch einen Pfarrer mitnehmen, einen katholischen. Da waren alle katholisch gewesen.
Ja, klar, oder? Vor der Reformation.
Die
haben
eben können, die haben auch Latinisch können und so weiter. Und die haben gesagt, schreib auf. Und, aber schreib ja da auf, wo wir beschlossen haben, nicht etwas noch eigenes trainiert tun, oder? Und die linken Politikerinnen und Politiker.
Das ist ja überliefert, dass sie gesagt haben.
Nein, das ist auch
Mythos,
erzählt.
Das ist auch Mythos, ja.
Ja, der Mythos ist etwas Gutes. Und der Freiheitsbrief, haben so die Linken gesagt, der ist auch nicht echt. Der ist nachgemacht. Dann hat man es untersucht in der ETA. Dann haben sie gesagt, ja, das ist eine schweizeigene Untersuchung. Das ist sicher, hat man müssen den Originalbrief auf Amerika schicken. So etwas Verrücktes, oder?
Gewisses Risiko. Man
möchte also kein Staat so einen Originalurkunden noch in einen anderen schicken. Das haben wir gemacht, hat man es untersucht. Die haben gesagt, also der Brief stammt aus dieser Zeit. Man kann nicht so sagen, an welchem Tag, ob es am 1. August oder nicht. Einfach aus dieser Zeit. Und darum steht das Pergamentbriefli da, sind nur 17 Sätze, oder? Das steht dort, da sind wir also auf einer, sogar noch die, die immer ein Schriftstück wollen, hat es also etwas. Und jetzt, was ist denn der Wert vom Mythos? Der Mythos hat eine viel grössere Wahrheit als die Wirklichkeit, die man zeigt. Also Tagesschau, Film und Fernsehen. Ich möchte ja nicht meinen, ihre Sache sei wahrer als die tiefe Wort im Mythos. Weil je länger das der Mythos geht, desto mehr können wir die wahren Sachen führen. Nehmen wir den Wilhelm Tell. Es ist einer, der sich aufgelehnt hat gegen eine ungerechte Ordnung und hat Erfolg gehabt. Mythos macht Mut. Hier haben manchmal, wo wir die EU-Abstimmung hatten, im 1992, wo wir am Anfang allein gestanden sind, wo alles andere, wo Rang und Namen wollte, da uns in die EU drücken. Da habe ich immer gesagt, los, der Tell war auch allein gewesen. Der hat auch etwas fertig gebracht. Der hat sogar noch den fremden Herrscher müssen umbringen. Und die Schweiz hat sich zusammentun vom Rüdli, der Tell war nicht dabei gewesen. Weil der Tell hat gesagt, nein, das ist nichts für mich. Er hat gesagt, der Starke ist am mächtigsten allein. Aber er hat gesagt, ja, vereint wird auch der Schwach noch mächtig. Das sind am Schiller seine Worte. Der Schiller hat den Mythos aufgenommen, auf Anregung von Goethe. Und Goethe war in der Schweiz und ist auf die Sage gestossen. Und er hat gesagt, das ist so etwas Wertvolles, der Mythos. Mach ein Theater. Und der Schiller hat sich genau erkundet, er war nie in der Schweiz. Aber er hat ja alte Chroniken gelesen, der Judy und das Weissbuch Verstand und so weiter, hat er gelesen und verwirklicht. Und als erster Satz steht, im Namen Gottes des Allmächtigen, im Bundesbrief. Der hat gewusst, jetzt geht es um Höchers. Jetzt geht es um Höchers. Wir können das nicht mehr erleiden. Und wir wollen keine fremde Herrschaft über uns haben. Fertig, wir sagen selber, wie das ist. Und sie haben auch gesagt, die dann gewählt sind von uns, die sollen dann für die Sache schauen und nicht für sich selber. Aber das sind doch unglaubliche Worte, ob jetzt das alles genau auf dem Rütli passiert ist, das Rütli eignet sich gut. Auch die Worte, sie müssen es geheim machen. Und das Rütli war eine geheime Wiese dort mal, oder? Man hätte zwar mit dem Schiff hinfahren notdürftig, die Unterwaldmann können über den Gewehr gehen und so weiter. Das ist ganz wichtig, dass man den Mythos pflegt Und die wollen den Mythos weg haben. Warum? Wir wollen die Unabhängigkeit weg haben. Darum wollen sie plötzlich einen neuen Nationalviertel machen. Nämlich.
Ein zweiter.
Ja. Jetzt kommt der Trick. Wie wenn der Mensch an zwei Orten geboren wäre. Oder etwas, oder? Das ist ja der Trick, sagen, jetzt machen wir einen zweiten. Aber eigentlich wird man den weg haben. Und dann kommt mir einer vor, wie sagt, jetzt würde ich nicht mehr meinen Geburtstag feiern. Sondern
den Namenstag, ja.
Ja. Nein, mein Geburtstag ist der Abschluss an der Uni, sind ja alles Akademiker. Ja. Ist der Abschluss an der, das ist meine Geburt. Das, was ich selber gemacht habe, ich habe gelehrt und geschrieben und gemacht. Nicht das, was entstanden ist. Sie wollen das weg haben, dort 1291. Sie wollen die TU und sie wollen keine schweizerische Neutralität mehr. Und sie wollen die alten, weil 1291, der Geburtstag von der Schweiz vor 732, ist die außenpolitische Behauptung um Freiheit. Und auf dieser Grundlage hat man dann Mitte vom 19. Jahrhundert gesagt, wir müssen das gute Haus, das wir hier haben, müssen wir jetzt renovieren. Jetzt müssen wir das ein bisschen renovieren, vielleicht ein bisschen grösser anbauen im Haus. Haben sie gesagt, jetzt machen wir die innenpolitische Revision. Jetzt wollen wir die Volkswahl einführen. Also, ein Bürger soll wählen. Das war doch revolutionär, die Verfassung, die das hat. Und ein bisschen später hat man gesagt, sogar das Referendum und die Initiative, das Volk muss der sein, der befiehlt. Aber das war schon im 91. Es waren einfach die Männer, die dort zusammen gestanden sind und das beschlossen haben. Es war keine Obrigkeit, die das befohlen hat. Es war kein internationaler Kongress, nichts. Und das ist, gibt nicht viele Länder, die auf 732
gehen. Also das ist ungefähr die Rede, die sie halten, oder?
Ja.
Gross. Und nebenzu ist dann noch das Tellspiel, oder?
Ja.
In einer Kurzfassung.
Was untermauert denn das?
Was sehen wir denn dort? Der Öpfelschuss und
weiss
der Bestler?
Noch nicht. Weiss jetzt noch
also
nicht,
der Best-of natürlich, da, oder? Ja.
Wahrscheinlich. Ja. Also die eindrücklichen Szenen. Aber ich meine, der Öpfelschuss hat doch eine grosse Bedeutung. Ja, das ist schon in Schweden. Kann ja sein, dass ein anderer das Gleiche auch befohlen hat. Aber das heisst ja, man hat, der Herrscher hat etwas verlangt, was für uns unglaublich ist. Sag du hast ja den Hut nicht gerührt, jetzt schiesst du den Röpfel von seinem eigenen Sohn. Und wenn du nur ein bisschen daneben triffst, tötest du ihn. Ja. So etwas zu verlangen, ist ja brutalst und aberbrutalst. Aber nachher noch, er hat es gemacht. Aber jeder hat gewusst, wenn er gemacht hat, hat er gerade an Ort und Stelle den Gästen verschossen.
Also, da ist 31. in Interlaken und ja, am nächsten Tag sind
sie noch... Im Tellspieltheater Interlaken, dort ist es im Mathe und am anderen Tag, am Morgen, am 1. August, also am eigentlichen Nationalviertel, rede ich dann auf dem Ricken oben.
Wo es ins Tockenburg runtergeht.
Später am Vormittag, jawohl.
Also, das ist Ihr Programm. Also, wünsche Ihnen einen schönen Nationalviertag. Das war unsere traditionelle 1. August-Sendung. Das war der Blocher. Nächste Woche, ganz klar, geht es weiter mit der aktuellen Weltlage. Wünsche Ihnen einen besinnlichen Tag, schönes Wochenende und natürlich noch einen guten Sommer.